Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Wir haben uns aus den Tiefen der realen Welt über 2 Wochen zurückkämpfen müssen, aber hier sind wir wieder. Mit den höchsten Ansprüchen an eure audiophilen Gehörgänge rutschen wir gleich wie gewohnt in unsere persönlichen Film- und Serienempfehlungen sowie in die Übersicht der aktuellen Releases. Kleiner Spoiler, diesmal gibt es wenig News, dafür umso mehr Trailer. Deshalb sage ich, wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape. Der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Ich muss ja gestehen, ja, wir sind zurück. Wir haben es aus der Wilderness wieder in die heimischen 4 Wände geschafft. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, ich finde es nicht okay, wenn wir jetzt nach 2 Wochen Pause, die Episode direkt mit einer Lüge starten. Lieber Ronny, hallo. Es sind nicht wenig News, wir haben keine News.
Ein wenig Understatement, ja.
Ja,
Wollte die Katze nicht
ja.
direkt aus dem Sack lassen.
Gravierende Unschärfe aus meiner Sicht. Hi, ja, du hast auch wieder den Weg nach Freiburg gefunden,
Oh,
wie ich sehe.
einfach nur ein Hi. War das jetzt schon die Anmoderation und die
Das war die
Übergabe an
Anmoderation, ich
mich?
habe lieber Ronny gesagt.
Ach so, okay, das ging so unter. Dann danke für diese
Sein.
charmante Anmoderation, Alex.
Lügner!
Nicht wie immer, sondern ein bisschen anders diesmal.
Ein bisschen anders.
Hast du es gerade am Anfang gehört? Ich habe noch so versucht, so eine Bootshupe nachzumachen, einfach um vielleicht so einen soften Übergang zu schaffen von der
Damit sie
letzten
es wieder ein
Folge.
bisschen, damit sie wieder ein bisschen, ja,
Wir
okay,
können
so
auch
ein bisschen so Übergang,
noch
weißt
so
du?
mal so Wasser und Blätterrauschen vielleicht zum Anfang einfügen, damit die Leute so ein
Kann noch
bisschen besser
gleich
reinrutschen.
mit meinem Glas Wasser gurgeln für dich, wenn du möchtest.
Das wäre auch toll. Und was ich auch vermisse, unsere Ruckzuck-Bier-Review, ne? Die hat mir schon ein bisschen gefallen zum Schluss, aber ich möchte uns ja hier nicht in den Alkoholismus treiben.
Ich wollte sagen, das war doch aber der Alkohol, der da aus dir unten gesprochen hat, vermutlich.
Ja, das ist auch wieder eine scharfe Hypothese. Lass ich
Bei
mal so
meinem
stehen.
knallharten 0,33 Alkopop, den ich mitgebracht
Ach, stimmt.
habe.
Willst du von deinem Naturradler nochmal den Namen nennen? Vielleicht springt dir ein Sponsor irgendwann an.
Selbstverständlich, das war Piep von Piep. Das war Kaffee.
Okay, gut. Die Leute sind abgeholt oder allesamt verschreckt. Ist ein guter Start
Jetzt haben wir auf
gewesen,
jeden Fall,
Alex.
also was wir jetzt mindestens gemacht haben, ist, dass die Leute einmal pausieren, wenn sie es nicht schon gehört haben und tatsächlich, glaube ich, nochmal eine Episode zurückgeben, zu gucken, was zum Geier denn da los war.
Das ist auf jeden Fall ein geiler Teaser und ich kann ja nur immer wieder empfehlen, wir haben ja auch hier, ne, so Marken, wo man hinspringen kann aus der Podcast-Beschreibung oder in eurer Spotify-App oder auf unserer Podcast-Seite, wo auch immer ihr gerade uns hört.
Ist ein bisschen blöd, dass du die Info bringst am Ende des dummen Gelabers, dass man skippen wollte. Das müssten wir das nächste Mal so am
Das,
Anfang sagen.
Alex, das kommt ja jetzt nur darauf an, wie lange wir dieses Kapitel in der Sendung noch ziehen.
Ich verstehe.
Ausreizen.
Ruckzuck-Reviews. Nice. Erstes Segment.
Genickschlag. Kapau.
So, ich sehe hier eine Schnieke 1,5 bei dir stehen, wo ich genau weiß, was die Punkt 5 ist, hoffentlich, weil das ist, was mich interessiert hier. Und ich habe eine 1 mitgebracht, von daher lass doch vielleicht deine anderthalb Titel, die du mitgebracht hast, mit einem super scharfen Katana einmal durchtrennen. Und dann fängst du mit
Okay.
deiner halben an, dann sandwich ich mich da rein.
Okay, klang gerade so ein bisschen nach Köder, aber ich glaube, da muss ich jetzt nicht drauf eingehen.
Okay.
Ich habe viel geguckt, was du in den
Okay.
letzten Folgen mitgebracht
Ah, ich
hattest und
sehe.
hätte wirklich so einige Ansätze gehabt, die ich als Nachklapp hier mitbringen kann.
Ja.
Habe ich tatsächlich aber für die letzte Sendung entschieden und habe The
Ach
Last
Gott sei Dank.
Samurai geguckt.
Okay, gut, weil das hätte mich jetzt auch am meisten interessiert und dann funktioniert mein Segway sogar ein bisschen.
Ja, das mit dem Katana habe ich schon verstanden, Alex.
Exzellent.
Ich hab's. Habe ich dir geschickt noch, ne? Nicht am
Ja.
gleichen Tag, aber zumindest einen Tag später habe ich mir den nochmal reingeschoben, weil ich dann auch zu
Be
meinen.
gentle, bitte, übrigens.
Müssen wir gleich mal gucken. Ich habe auf jeden Fall, das war dann, glaube ich, ein Montag, wo ich wieder zu Hause in Freiburg angekommen war und meinte zu meiner Freundin, hast du heute Lust noch Last Samurai zu gucken? Ich kenne den ja noch nicht. Und sie ist aus allen Wolken gefallen. Wie, den kennst du nicht? Den habe ich doch 1500 Mal geguckt und du kennst
Echt?
den nicht? Da wäre ich doch glatt nochmal dabei. Ist so, okay, ist schon spät, aber gut, dann gucken wir den jetzt noch. Wir haben es aber zweigeteilt, muss ich sagen. Wir haben es an dem Abend nicht mehr ganz durchgehalten.
I see.
The Last Samurai, Tom Cruise, du hast ja quasi ein Fest abgefeuert hier mit deinen positiven Emotionen.
Yes, buddy.
Ich habe ihn auf Netflix jetzt nochmal nachgeholt, quasi Premiere, und muss sagen, selbst im Streaming fallen so die digitalen Tricks, die man so damals angewendet hat, die fallen schon ein bisschen auf.
Fallen auf, ja. Die genau. Set-Extensions und so. Ja. Ne?
Und die erste halbe Stunde, da musste ich mich ein bisschen, also weiß ich nicht, bin ich so picky mittlerweile, da sind mir schon ein paar Sachen aufgefallen, wo ich dachte so, wenn das jetzt die ganzen zwei Stunden so geht, dann kriege ich so ein bisschen Probleme.
Aber geht's ja nicht, zum Glück.
Zum Glück geht's das nicht, aber du hast am Anfang so ein paar Panoramen, ne? Das Schiff kommt in den Hafen, später hast du nochmal so ein Panorama von so einer Tempellandschaft. Ja, das wirkt schon alles ein bisschen wie so ein PC-Spiel aus der Zeit. Ein besseres natürlich. Dann am Anfang auch, vielleicht kannst du da für mich, wenn du ihn die nächsten zwei Wochen noch 3-4 Mal wieder guckst. es gibt am Anfang so eine Szene, Tom Cruise auf dem Schiff, wie er in die Ferne guckt, sein Haar weht im Wind. Später läuft er in den Hafen ein, er guckt in die Ferne, sein Haar weht im Wind, und ich hätte wetten können, es ist die gleiche Einstellung, nur gespiegelt.
Echt? Okay, muss ich nochmal drauf achten.
Es gibt so eine Nahaufnahme, wie sein Haar im Wind eben weht und er so in die Ferne guckt, einmal, wenn er das Schiff quasi, wenn sie losstechen, einmal, wenn er im Hafen einläuft in Japan. Vielleicht täusche ich mich, aber es sah extrem ähnlich aus. Dann fand ich auch extrem auffällig, ist die Ausleuchtung, teils so mit, also es sieht sehr klassisch aus, sehr, sehr krass nach Hollywood, fand ich einfach, gerade so in den Interieurs. Und es gibt ein, zwei Szenen, wo sie plötzlich die Lichtlogik wechseln. Gerade es gibt eine Szene, wo Tom Cruise mit Tony Goldwyn spricht in so einem kleinen, vor so einem Dinner, in der, wo sie so ein bisschen angiften. Und Tom Cruise hat das Hauptlicht quasi auf der linken Seite und Tony Goldwyn ebenso. Und im Schuss Gegenschuss ist es so, warum ist denn das Keylight jetzt links im Raum und jetzt plötzlich wieder rechts im Gegenschnitt?
Ist mir, glaube ich, das eh noch nie aufgefallen.
Super weird, war ich super raus dazu. Verstehe ich nicht. Und einer meiner Top-Szenen musste ich mir 5-mal angucken, hat meine Freundin auch sehr interessiert. Kurz bevor der finale Battle kommt, kommt Tom Cruise auf sein Pferd angeritten, steigt ab und sein Pferd ist doch so rotzefrech und tritt einem Statisten mitten in die Leisten. Und das fand ich handwerklich schon so. Und das ist im Film geblieben, not bad.
War die beste Szene.
War anscheinend die beste Szene.
Gibt ja bei solchen Werken immer mal, ne? Bei Gladiator hast du irgendwie Flugzeuge im Himmel.
Oder die Golduhren noch am Armband. Ja. Oder der Game of Thrones Starbucks-Becher, der noch irgendwo stand. Ja, genau. Gibt Schlimmeres. Ansonsten, so Kritik kann ich nur sagen, also ich kann deine Bewertung und Einschätzung nachvollziehen, weil du auch gesagt hast, Landschaftsbilder toll, Thema, Kultur, Darstellung, Heldengeschichte, alles cool. Ich muss aber sagen, das funktioniert für mich nur objektiv im zeitlichen Kontext gesehen, weil wie die Beleuchtung, so fand ich es auch erzählerisch sehr klassisch. Also ich muss fast sagen, du hast immer noch so ein bisschen so eine 90er-Jahre-Ästhetik in dem Film drin hängen, wie die Geschichte so erzählt wird.
Ja.
Held mit dunkler Geschichte, Held mit Lebensmut, wandelt sich.
Deswegen sage ich ja, ne, es ist schon sehr Hollywood in jeglicher Hinsicht.
Und was dazu kommt, natürlich auch wieder diese extreme Herausstellung des Mannes, ne, ist natürlich eine männliche Heldenfigur, die Frauen hängen herum, sind Beiwerk.
Wobei das natürlich einer der wesentlichen Kritikpunkte in der japanischen Gesellschaft auch heute noch ist.
Richtig, genau.
Von daher leider in der Porträtierung sehr wohl akkurat.
Yes, genau. Schlägt natürlich in diese 90er-Jahre-Heldengeschichte rein.
Genau.
Genau. Also
würde man heute nicht mehr so machen.
Ja, genau. Würde man wahrscheinlich irgendwie ein bisschen anders aufziehen. Ansonsten, der Held, ne, stellt sich dann tragisch an die Seite seiner ehemaligen Feinde und vor allem aus heutiger Sicht natürlich auch schon mal irgendwie alles gesehen. Und damals war das bestimmt auch schon jetzt nicht das neueste Thema, passt. Insgesamt kann ich nur sagen, ja, finde ich auch, The Last Samurai nach über 20 Jahren ist gut gealtert, wenn man, wie gesagt, gerade so in der ersten Hälfte oder in dem ersten Viertel, würde ich eher nur sagen, so über zwei wackelige Computertricks hinweg sieht. Und wie du ja auch gesagt hast, sicherlich besser gealtert als so mancher Kandidat aus der gleichen Epoche, ne? Die Mumie zum Beispiel. Wobei die Mumie, Rachel Weisz, starke Mitspielerin, war ein bisschen moderner, was so diese Figurenkonstellation anging im Vergleich jetzt. Aber wir hatten es ja gerade gesagt, japanische Kultur, etc. Für mich würde der Film heute so nicht mehr funktionieren. Nichtsdestotrotz gehe ich halt bei dir mit. Es ist schön gemacht, schön eingefangen.
Was sagst du denn zu dem Soundtrack von Hans Zimmer? Der ging schon ins Ohr, oder?
Der ging schon ins Ohr, aber ich muss sagen, ich habe das Wort audiophil gerade im Intro benutzt. Ich bin bei Soundtracks, wenn sie jetzt nicht wirklich extrem herausstechen, ne? Und das hatten wir jetzt zum Beispiel bei Sunshine.
Ja,
Requiem for a Dream, dann geht's bei mir eher ein bisschen unter. Also der ist nicht so brutal hängen geblieben, wie es jetzt vielleicht bei anderen Filmen sein könnte. Und insgesamt, das waren jetzt alles, was ich so gesagt habe, Kleinigkeiten, an denen ich mich eher störe. In Summe muss ich aber sagen, reicht jetzt auch im zeitlichen Kontext gesehen nicht für eine Top-Wertung. Das würde ich jetzt gut. Vielleicht, das würde ich jetzt vielleicht ein bisschen kränken. 7,2 hast du gesagt bei IMDb, mehr als bocksolide, 88 ja. und 83% bei Rotten Tomatoes, also Kritiker und Zuschauer. Und ich bin eher bei IMDb-Wertung, bei der IMDb-Bewertung und gebe ihm 3,5 von 5 Sternen.
Ja, kann ich gut mitleben. Das ist immer noch hier unser die Sprunghöhe für Boxolide.
Boxolide, genau. 4, da hätte ich mich jetzt noch ein bisschen, vielleicht müsste ich mich noch ein bisschen mehr als Japan-Fan outen.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht. Da bin ich halt, wie gesagt, auch, wie gesagt, so ein bisschen voreingenommen. Ist einfach so. Ist auch okay.
Aber
wie gesagt, dafür ist es ja, wie gesagt, vielleicht, wenn du, ich glaube, wenn du ihn damals eher geguckt hättest, dann hättest du ihn vielleicht auch noch anders geguckt.
Ne? Das, also du genau, hast,
das ist halt genau. Am Ende des Tages, muss man einfach sagen, und das hatten wir in der letzten Folge, es ist 20 Jahre alter Film. 20
ja.
Jahre.
Ja, 20 Jahre. Ja.
Und da gibt's etliche Filme, wo wir heute sagen, boah, die sind schon geil. Und die sind auch heute noch geil. Wo du, genau, wenn du sie mal nüchtern betrachtest, sagen würdest, was kannst du heute nicht mehr so machen, ey.
Ja, genau. Deswegen habe ich es versucht, möglichst objektiv zu machen und so ein bisschen so zweischneidige Katana-Klinge jetzt, weil, ja, siehe Begründung von eben. Ich übergebe an dich sonst wieder gerne, Alex.
Ja, sehr gerne. Zum Thema, wie man Filme heute nicht mehr machen würde. Wie macht man sie denn heute? Habe ich einen mitgebracht, wo ich mich bis zuletzt tatsächlich, ist jetzt relativ frisch erschienen, im VOD, Premium-VOD-Bereich, was sich dahinter tatsächlich verbirgt, was da der Film ist, und habe mitgebracht Greta Gerwig's Bobby.
Verdammt, Alex. Ja, wir haben eine Überschneidung.
Excellent, sehr schön, das freut mich.
Dann wow, dann reden wir jetzt beide über den gleichen Film.
Wie super.
Ja, dann starte doch mal rein, Alex.
Wo soll ich denn starten? Erfolgreichster Film des Jahres?
Schon ja,
mal vom Einspielergebnis her als allererstes Mal.
Hab ja auch ein paar Notizen gemacht, dass er jetzt gerade bei 1,4 Milliarden US-Dollar interplanetarisches Box-Office-Ergebnis steht.
Hast du auch hier Rotten Score direkt bei der Hand, wenn du einmal vorbereitet
natürlich
bist?
Natürlich habe ich auch den Rotten Score bei der Hand gut. Und der steht aktuell
88,
bei einem
83.
Genau, also ähnlich, weil man muss sich mal gucken, das ist doch fast der gleiche Score wie bei Last Samurai, oder habe ich hier einen Copy-Paste-Fehler gemacht?
Das kann natürlich sein. 80% Kritiker, 83% Audience.
Also Barbie definitiv 88, 83. Und warte, jetzt muss ich meinem investigativen Journalismus nur kurz nachgehen. Und sage, dass The Last Samurai nur, also auch bei 83 Audience-Score steht, aber nur 66% bei den Kritikern.
Aber? Im IMDb Barbie 7,2.
Ja, 7,2.
Sehr, sehr nah an Last Samurai dran.
Last Samurai habe ich, glaube ich, nochmal gecheckt, auch bei 7,2 gewesen.
Sie? Ne? Ja? Interesting, ne? Ja. Anyway, Greta Gerwig-Film. Wie fasse ich jetzt, oder wie fasst man denn die Handlung zusammen, ohne zu spoilern? Ja, ist, finde ich, schwierig ein bisschen. Barbie?
Ohne zu spoilern? Also kannst du fast eigentlich nicht spoilern, außer das, was kannst du... man hat doch eigentlich alles im Trailer gesehen, oder nicht?
Ja, weiß ich nicht. Barbie geht in die Realität mit Ken. Mhm. Und dann passieren komische Dinge, weil ich nicht. Ich will es, wie gesagt, nicht, ja.
Ja, das habe ich. Ich habe auch eine Zusammenfassung geschrieben im Sinne von Barbie lebt in Barbieland mit allen anderen Barbies ein perfektes Leben. Leider beginnen die Dinge für sie irgendwann nicht mehr richtig rund zu laufen. Sie hinterfragt ihr eigenes Dasein und wagt einen Ausflug in die echte Welt. Gedankenstrich. Mit fatalen Folgen.
Ja.
Boom.
Mehr will ich auch gar nicht vorwegnehmen.
Danke.
Tatsächlich.
Danke. Ich bin noch die ganze Sendung hier.
Ja, audiovisuell muss ich sagen, fand ich es interessant, den Ansatz, weil sie, glaube ich, so ganz viel versucht haben, es so ein bisschen oldschool wirken zu lassen. Ich meine, klar, diesen Puppenansatz natürlich, ja, dass quasi du mit Props arbeitest und in dem Fall mit Props lebst. Aber auch so andere Szenen, wo dann, wie du gefühlt an Seilen Leute rumgeschleudert werden oder Klamotten rumfliegen und du sehr, sehr deutlich siehst, also das ist so krass überzeichnete visuelle Darstellung davon, die sich aber auch primär auf Barbieland beschränkt und tatsächlich dann in der Realität nicht mehr Platz findet. Ne? Ich weiß gar nicht, ich würde sagen, so 50-50 ist tatsächlich die Verteilung zwischen Barbieland und Realität, oder? So knapp?
Oh nee, da würde ich, glaube ich, nicht mitgehen. Deutlich weniger, glaube ich, in der realen Welt, ja. Das habe ich mir auch extra nochmal aufgeschrieben.
Stimmt, vielleicht sogar ein bisschen mehr in Barbieland, ne?
Also ich glaube, deutlich mehr sogar. Glaub,
zwei Drittel, ein Drittel vielleicht sogar, ne?
Ja, schon richtig. Hätte vielleicht noch weiter gedrückt, den Prozentsatz. Aber
ist ja auch egal, aber...
Lassen wir mal so stehen. Der Großteil findet in Barbieland statt.
Und deswegen wollte ich sagen, ist der Großteil des Films halt auch comic-esque überzeichnet.
Ja, Was findest du, wie würdest du ihn denn vom Scope einschätzen? Weil die Sets, die du siehst im Film, die sind sehr groß. Das wirkt schon massiv, wie sie diese Puppenhäuser in echt quasi
nachgebildet haben. Aber von denen zeigen sie nicht viele.
Von denen zeigen sie nicht viele. Man sieht viele sonst auch landschaftlich nur im Ansatz. Und ich finde, dadurch, dass man aber sieht, dass die Sets so groß sind, wirkt der Scope vom Film aber relativ klein. Weil du eben weißt, das sind künstliche Sets wie in den Anfängen der Filmindustrie an sich.
Ja.
Und du hast nur, wenige Real-World-Szenen, meist an ähnlichen Plätzen, irgendwie so Venice Beach oder wo sie da waren. Und der Rest ist dann in der realen Welt auch bloß wieder Indoor oder so.
Gefühl, dass du hast ja effektiv nur, glaube ich, 3 Locations in der realen Welt.
Richtig, genau.
Und der Rest, gebe ich dir recht, es erfüllt den Zweck, aber der Scope insgesamt bleibt verhältnismäßig klein. Also Barbie Land wirkt eher wie Barbie Village ein bisschen.
Ja.
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 Ist jetzt auch nicht böse gemeint, weil sie versuchen ja auch die Menge an Figuren überschaubar zu halten. Am Anfang relativ viel.
Ist auch voll
aber
okay.
Dadurch, dass die Gesichter immer wiederkehrend sind, hast du das Gefühl, also man erkennt sich wieder so, ne? Wie es halt in so einem Dorf ist. Ah, habe ich schon mal gesehen. Weiß ich von vorhin. Weil es wichtig ist ja auch für die Story.
Ja.
Dass du die Figuren wiedererkennst.
Mhm.
Ansonsten war das halt aber trotzdem boxsolide gefilmt halt alles, ne, super poppy Farben, es gibt einen Grading-Wechsel, einen gravierenden natürlich auch, wenn die reale Welt zu kontrastieren, so, von Barbie World, Barbie Land, whatever.
Ich muss aber sagen, dafür, dass es so extravagant schon quasi in Szene gesetzt ist, so von der Mise-en-Scène, natürlich super bunt und high-key ausgeleuchtet, muss man ganz klar sagen, aber ich fand, was die Kamera anging, war es halt schon extrem klassisch, fast schon zurückhaltend in der Umsetzung und Machart.
Du meinst jetzt rein von der Cinematografie an sich?
Genau.
Ja, diese Handvoll Tricksequenzen, wo irgendwie, weiß ich nicht, so Freeze-Frame mit irgendwelchen Einblendungen gibt, ist es relativ klassisch gehalten, ja.
Genau. Also da war jetzt wenig dabei, wo ich sagte, ach, guck mal, das passt jetzt irgendwie in so ein, weiß ich nicht, ist mal jetzt ein netter visueller optischer Trick oder so. Außer natürlich die Übergänge dann von der realen zur Barbie-Welt.
Das war schon sehr Wes Anderson, ne?
Das war schon Wes Anderson und das waren ja auch alles echte Sets und Props. Also das war schon ganz cool gemacht auf jeden Fall. Ja, und ab und zu gibt's so kleine Comic-Animationen, aber das ist ja eher dann Post-Pro anstatt Wahnsinns-Kamerafahrt, sondern das ist eher relativ klassisch alles. Ja.
Ansonsten hatte ich ja die Props schon erwähnt, da viel Liebe zum Detail, auch
das
was
stimmt,
so diese komplette Heritage betrifft von dem Barbie-Line-Up, das ja thematisch auch aufgegriffen wird in vielerlei Hinsicht, weil ich persönlich gar nicht wusste, was so jetzt in den letzten, ich weiß nicht, 60 Jahren so alles an Barbies und Zubehör und Gadgets und was auch immer erschienen ist. So, ne?
Wusstest du es denn vor den 60 Jahren? Du meinst, du bist generell nicht in der Barbie-Materie drin, gehe ich von aus?
Ich war mal als, in der Grundschule in der Barbie-Materie drin, weil gefühlt Barbie die cooleren Transformer-Mobile hatte.
War das so?
Das war definitiv so, auch wenn die pink waren. Ich fand das immer relativ dope, tatsächlich. Du kannst sie halt aufklappen, das war wie so Polly-Pocket-Kram, nur in groß.
Okay. Ja, auch Polly-Pocket, leider keine Aktien, aber...
Nicht schlimm.
Alex kennt sich ein Stück weit aus.
Merkst du, ne?
Mhm. Auf jeden.
Ja, ich erinnere mich auch, dass es eine gab. Ich fand halt immer, wie gesagt, so Gadgets fand ich immer super. Es gab irgendwann mal eine Barbie, da konntest du mit so einer Art Pinsel über die Augen fahren und dann haben die sich geschlossen.
Ah, das sagt mir, glaube ich, auch noch was aus der Werbung.
Das ist halt so Stuff, wo ich sage, damit kriegst du mich. Das ist halt so ein Gimmick drin.
Wenn du mir vielleicht alle Werbespots vorspielen würdest, dann würde ich sagen, kenne ich, weil damals als Kind, 90er Jahre, Super RTL, All Day Long, da wurdest du schon ordentlich befeuert mit Werbung. Ist vielleicht auch gleich nochmal ein Punkt Werbung, den ich noch mit ansprechen wollen würde.
Genau, denn das muss ich sagen, würde ich jetzt ein bisschen so übergehen, auch zur Handlung vielleicht,
gerne,
oder zum Drehbuch.
Gern. Was übrigens Greta Gerwig und ihr Mann Noah Baumbach zusammengeschrieben. Ja. Habeckt. Genau, also beide liiert und nochmal zur Einordnung fand ich ganz interessant. Also die Greta Gerwig hat ja vorher Lady Bird 2017 und Little Women dann gemacht und Noah Baumbach zum Beispiel Marriage Story, Beziehungsdrama, ne, fanden wir beide gut. White Noise jetzt letztes Jahr oder zum Jahreswechsel.
Hab ich leider nicht gesehen.
Ja. Hast du noch nicht gesehen, weiß immer nicht, was ich von dem Film halten soll, fand ich schwierig. Genau, aber von den beiden quasi aus deren Feder stammt das Ganze, um es nochmal nachzureichen.
Vielleicht ist das auch der Grund, weshalb hier, finde ich, der Spagat für mich so gut funktioniert, denn dieser Barbie-Name um Mattel, der ist ja extrem belastet.
Auf jeden Fall.
Und ich finde, damit wird hier in dem Drehbuch halt wunderbar gespielt und es geht halt wunderbar auf, dieser Kontrast zwischen Barbie ist halt das super Klischee, es ist pink, es ist alles, was falsch ist mit Frauen und Mädels und Femininität und soft und ne, nicht stark und gleichzeitig dieser Kontrast, den wir wiedergespiegelt bekommen von wegen, aber Barbie wurde erfunden und soll für was ganz anderes stehen und repräsentieren. Mhm. Für starke Frauen und das für den Wandel der Frauen und dass sie alles, dass du alles erreichen kannst letzten Endes. Und wie das im Zweifel in so einer männerdominierten Welt fehlinterpretiert wurde, quasi sozusagen in den Mainstream rein, ja, obwohl es eigentlich eine ganz andere Message senden soll. Und ich finde, die kriegen das beides extrem gut runter erzählt in dem Drehbuch. Also die kriegen das, also sie machen sich darüber lustig, über dieses Klischee, mhm, und bringen aber gleichzeitig den Punkt rüber, wofür eigentlich Barbie stehen soll. Mhm. Also es findet alles seinen Platz und vielleicht hilft es da tatsächlich, wenn ein Drehbuch von einer Mann und einer Frau zusammengeschrieben wird. Mhm. Weißt du, was ich meine?
Ja, kann ich nachvollziehen. Muss ich aber sagen, habe ich nicht so gut zusammenkommen gesehen. Echt? Im Film. Ja, das ist ein bisschen Probleme, damit steige ich jetzt schon ein bisschen weit in meine eigentliche Kritik ein. Ich hatte, wie soll ich sagen, ich muss, glaube ich, von vorn anfangen. Ich fand, das hängt so ein bisschen, ich habe so drei gröbere Punkte zusammengeschrieben und der eine nennt sich Emotionalität und da zählt eben dieses Thema mit rein, dass ich auch finde, es ist, wie du es gerade gesagt hast, ein starkes, mächtiges und auch wichtiges Thema, ne, was sie auch immer wieder selbst im Film sagen, also diese Porträtierung auch von dem Patriarchat und was es halt ausmacht, dass es immer noch ein vorgetäuschtes Gleichgewicht gibt oder nur ein vorgetäuschtes Gleichgewicht zwischen den Geschlechtern oder dass halt immer noch dieses unterschwellige Unterdrücken passiert, ne, also statt früher offen, ne, chauvinistisch,
das heißt, und macho-mäßig, sondern heutzutage. Sie buchstabieren es ja aus in dieser einen Szene, ne, wo die, das ist jetzt kein Spoiler, aber wo dann halt so einer sagt in so einem Beisatz.
Genau.
Wir machen das genauso wie früher, sind nur besser im Verstecken.
Ja, genau.
Wir sind nur besser im Verstecken. Das ist halt unangenehm nah an der Wahrheit,
ja, glaube ich. Genau. Und ich finde, einen Barbie-Film zu machen, ist auch ein guter Ansatz für so eine Erzählung oder für den Transport von so einer Message. Haben wir ja damals auch bei dem Trailer gesagt. Wenn, dann kann es wahrscheinlich nur so funktionieren.
Ja.
Ich bin mir aber ultra unsicher, ob es nicht an einigen Szenen, gerade wie der Film anfängt, wie es durcherzählt wird, wie es so ein paar Key-Szenen gibt, Schlüsselszenen gibt, ob es nicht zu stark aufgetragen ist. Ist es denn zu streng schwarz-weiß dargestellt, dafür, dass der Film auch so bunt ist, haha, schwarz-weiß, oder ist es jetzt meine eigene Wahrnehmung? Weil ich konnte es nicht zu 100% so nachvollziehen. Ist die Welt denn immer noch da draußen so ausschließlich chauvinistisch? Also braucht es auch so eine, ich fand es relativ plakative Aufbereitung.
Es ist 100% plakativ, auf jeden Fall.
Aber brauchst du das so krass?
Ich glaube, sie haben das, glaube ich, so wie sie Barbieland überzeichnet haben, glaube ich, auch ein bisschen dann die reale Welt überzeichnet für uns. Ein Stück weit konnte ich es aber nachvollziehen, dieses, okay, du kommst quasi mit, in Form des Wortes, rosa-roter Brille in die reale Welt. Wie stellt sie sich wirklich für dich dar?
Ja.
So. Und klar, es ist halt auch mit den Montagen, die sie dann da zeigen, also aus, wie gesagt, mit der rosaroten Brille drauf, ein bisschen überzeichnet, aber unangenehm viel ist immer noch an der relativ nahen Wahrheit dran. Glaub vermutlich, vielleicht in den USA sogar noch ein bisschen stärker, je nachdem, wo du bist.
Ja, ja.
Und vielleicht brauchst du aber genau das, um, also ich habe für mich mitgenommen, vermutlich ist es nicht ganz so extrem, aber ich glaube, du brauchst diese extrem Kontraste, damit der Film funktioniert. Mhm. Ansonsten würdest du, glaube ich, das Messaging verwässern mit diesem, also oder du hättest dann umgekehrt Barbie weniger dick auftragen dürfen.
Mhm.
Weißt du, was ich meine? Den rosa Teil, wenn der so extrem dick aufgetragen ist, dann musst du den Chovy-Teil auch dick auftragen, leider.
Ja, oder vielleicht hätte man den Ansatz, vielleicht hätte man den Wechsel zur realen Welt, die war ja auch super flapsig inszeniert, ne, auch um die Figur um Will Ferrell, es war halt schon sehr comic-esque alles trotzdem noch.
Ist es, ja.
Und wenn man jetzt mal vergleicht, letztes Jahr, da kam Don't Worry Darling raus, ne, also wie soll ich sagen, es gibt jetzt keine großen Parallelen, außer vielleicht in dem Grundthema, was mit angesprochen wird, aber das war so ein Ansatz, fand ich, so ein Thema zu nehmen und es halt in so ein Sci-Fi-Setting zu pressen, ne? Und vielleicht hätte ich es bei Barbie toller gefunden, wenn man auch die reale Welt einfach wirklich noch ein bisschen realer auch dargestellt hätte, weil die war immer noch super high-key ausgeleuchtet, super flapsig, humorvoll, etc. Vielleicht hätte mir da einfach noch ein gewisser Schmutz da, weißt du, einfach mich noch weitergebracht, dass das Verhältnis, dass dieser Cut größer gewesen wäre.
Ja, kann ich nachvollziehen. Hat mich jetzt aber tatsächlich mir jetzt nicht ganz so schön aufgefallen. Also für mich war der Kontrast angemessen genug, lass mich so sagen.
Und wo ich auch dran denken musste, kannst du dich noch an Lisa versus Malibu Stacy erinnern, einer Simpsons-Folge von 1994. Ja, auch gleiche Kerbe, ne? Auch 30 Jahre alt mittlerweile. Auch da wurde das Thema schon thematisiert und hat es auch in einer halben Stunde, fand ich, sehr gut, weiß nicht, mit viel Herz irgendwie geschafft, mich da irgendwie stärker zu beeindrucken, um da vielleicht schon ein bisschen schon ein bisschen in meine Vorfazit zu rutschen.
Ja, ich muss sagen, ja, von den Performances fand ich es weitestgehend sehr, sehr gut.
Ja.
Ich muss halt gestehen, also Margot Robbie, brauche ich nicht drüber sprechen. Ich fand, sie hatte mega Szenen, hat es auch richtig gut gemacht. Ich muss gestehen, Ryan Gosling.
Schon immer ein Streitpunkt.
Ja, ich bin Fan.
Okay.
Ja. Ja. Ganz prinzipiell.
Aber Drive halt, ne? Dein Film auf dem Podest. Wissen wir alle.
Genau, lass uns vielleicht eher über Blade Runner reden, dann kommen wir besser zusammen. Aber hier fand ich, war es so his or mit. Und ich gehe schon davon aus, dass es auch so ein bisschen Regieanweisung war.
Ja.
Aber okay. Hatte da meine Schwierigkeiten mit. Wie gesagt, ich sehe ihn sehr gerne. Und gerade den dödlichen Teil, da hat er bewiesen, dass er da das Händchen für hat.
Ja.
Aber da, wo dann der Tiefgang vielleicht ein bisschen mehr nötig gewesen wäre, fand ich, war es ein bisschen flach. Und again, da weiß ich aber nicht, ob das eher gewollt war, ein bisschen. So dieses Männer dürfen keine Emotionen zeigen, bla. Das wirkte mir sehr theatralisch, immer noch
super,
fast ein bisschen
theatralisch,
viel, ein bisschen ins Lächerliche gezogen.
Ja,
dachte, aber da hätte er jetzt diese Emotionalität gebraucht, die Margot Robbie in den anderen Szenen hätte. Das wäre jetzt hier legitim gewesen, um diesen, um die Waage ins Gleichgewicht zu bringen. Es hat halt überhaupt nicht funktioniert und ich weiß nicht, ob es Ryan Gosling war oder das Drehbuch oder die Regieanweisung oder alles zusammen.
Und da hätte mir eben vielleicht so ein krasserer Deep Cut irgendwie auch weitergeholfen, auch bei diesen Szenen. Das ist das, was ich gerade meinte. Es war mir immer noch zu nah dran in diesem Barbie-Land. Und wo ich auch massive Probleme hatte, da will ich gerne mal deine Meinung wissen, ist der Humor. Der Humor in diesem gesamten Film. Es kamen viele Szenen, wo ich dachte, jetzt lache ich bestimmt gleich los, weil ich weiß, was sie gerade von mir wollen. Und ich saß daneben, die Szene war vorbei. Und wusste nicht, was da gerade passiert ist. Also da gibt's so verschiedene Szenen, um mal ein paar rauszunennen, wo Ken zum Beispiel versucht, ins Wasser zu springen und an einer Welle abprallt.
Ja.
Ellen schreit, super theatralisch, er fliegt minutenlang gefühlt durch die Luft. Habe ich nicht verstanden. Habe ich einfach nicht verstanden, was das mir jetzt, also bildlich, humoristisch, wie das funktionieren soll. Ob ich da jetzt lachen soll.
Ken wollte mehr sein, aber Ken kann halt nur Beach.
Ja, aber...
Und nicht Waves, nur Beach.
Diese Szene an sich, ich habe es nicht verstanden. Auch die Flatfeet-Szene, als sie dann alle schreien, sie hat Flatfeet, finde ich an sich lustig. Dann habe ich nicht verstanden, warum jetzt für 5 Sekunden ein Würgereflex von allen gespielt wird. Funny, ja, aber wie es ausgespielt wird, hat sich so... Hey, kommt jetzt noch was oder war es das schon? Also wo kommt das jetzt her und warum ist es jetzt direkt auch wieder weg? I don't know.
Ja, dann so ein Stück weit habe ich, glaube ich, schon verstanden, einfach um den Punkt rüberzubringen, dass quasi was Abnormales passiert, gerade mit unserer Margot Robbie Barbie.
Schon, aber ich habe dann in dem Moment gedacht, ist das jetzt eine Anspielung auf irgendwas? Weil sie so explizit halt da ausspielen für 10 Sekunden oder wo kommt es her?
Ja, das kann ich jetzt auch nicht sagen. Also das ist mir jetzt gar nicht mehr so negativ aufgefallen.
Dann auch die Flucht, wo sie aus dem Mattel-Headquarter flieht, wo alle plötzlich so in diesem gebauten Büro um sie herumspringen und in Kreisen laufen. Das war weird. Und als Ellen dann noch alle vermöbelt an der Mauer, die nur hochgebaut wird.
Ja, das war auch
weird.
Ja.
Also das waren Szenen, wo ich dachte so, I don't get it. Da war das war super off-putting für mich.
Das habe ich auch nicht verstanden. Ich glaube, das sollte irgendwie zeigen, dass halt keiner so richtig weiß, wer Ellen ist und was da dahinter steckt. Aber ja, diese Chase-Sequenz im Mattel-Headquarter, das habe ich auch nicht so ganz verstanden.
Okay.
Ansonsten geht ja der Film auch gerne einmal komplett weg von jeder Realität, weg von Barbieland, weg von der realen Welt, hin in einfach so eine... In so ein weißes Nichts, in so ein bunt ausgeleuchtetes
Alex.
Ins Volume, ja, von mir aus auch das, ja. Ob das jetzt für irgendwelche Musical-Sequenzen sind oder für irgendwelche Dreamy-Sequenzen oder, weiß ich nicht, Weltenübergang-Sequenzen. Da weiß ich auch nicht, ob ihnen das Geld ausgegangen ist oder ich weiß nicht, also was die kreative Intention da dahinter war, muss ich gestehen.
Da hatte ich auch noch meine letzten Probleme auch. Das letzte Drittel an sich wird unglaublich lang ausgespielt. Also du hast den Konflikt zwischen Barbie und Ken. Da wird dann auch viel geredet, auch sehr tränendrückerig, kommt es immer wieder durch. Auch die Szenen, die Margot Robbie spielen soll. Und dann zum Schluss hast du wirklich halt, also die Auseinandersetzung zwischen Barbie und Ken. Da wird viel geredet, da wird viel erzählt und erklärt. Dann kommt nochmal das Volume, wie gesagt, wo Margot Robbie als Barbie sich selbst quasi dem
Existenzialismus.
Dankeschön.
Ja.
Plötzlich widmet. Und das wirkt mir einfach zu dick und es macht auch sehr zäh. Und ich finde, für mich wird die emotionale Wirkung dahingehend so ein bisschen verfehlt, weil du hast vorher komplett immer wieder diesen flapsigen Humor, dann wird aber so wirklich rührende Musik eingespielt, wo ich dachte, okay, ich weiß, wie ich jetzt gerade funktionieren soll, eurer Meinung nach, aber es passt gerade für mich nicht zusammen. Da hatte ich so ein bisschen meine Probleme.
Ach, wie gesagt, ich fand es unterm Strich alles halb so wild, tatsächlich. Also, das sind halt so künstlerische Freiheiten. Ich finde immer, ich kann damit noch mehr leben, wenn sie wiederverwendet werden über den Film hinweg. Und ich verstehe, okay, das ist also ein künstlerisches Mittel, dem du dich bedienst. Und wenn ich das wiedererkenne, dann kann ich damit arbeiten. Es wäre schlimmer gewesen, wenn es nur einmal drin wäre. Dann würde es wirken wie so ein Antikörper. In dem Fall war es halt so, na, das wieder. Okay, verstehe. Genau, dann gab es ja noch so ein paar Musical-Nummern.
Die waren
uns ja angeteasert
im Trailer schon. Die fand ich ganz gut.
Die waren ganz gut. Und ich fand halt, dass das B-Cast oder das die Nebendarsteller, die fand ich alle auch ganz, ganz charmant. So. Also die haben es alle, finde ich, solide gemacht. Kate McKinnon sehe ich eh gerne aus. In den Nightlife-Zeiten noch.
Ja.
Und ich muss gestehen, ich musste nachschauen, woher ich die Ariana Greenblatt kenne.
65.
Und mir dann fiel der Groschen, dass es, ja, ne, es ist vor allem Little Gamora.
Ja, das kommt auch noch dazu, ja.
Das war's. So,
und sie ist Little Ahsoka, auch noch, aktuell.
Da weißt du mehr als ich, aber herzlichen Glückwunsch.
Ja, ja. Sie darf die ganzen kleinen Nachwuchsfrauen spielen.
Okay, ja.
Die was zu sagen haben.
Nee, das fand ich eigentlich, wie gesagt, ganz charmant. Ansonsten, ich fand den unterm Strich, also ich würde mal zum Fazit kommen jetzt, glaube ich, so ein bisschen.
Komm mal zum Fazit, dann versuche ich auch meins gleich zu formulieren sonst.
Ich fand ihn über weite Strecken sehr kurzweilig. Ich fand auch, dass, auch wenn das nicht so ganz groß macht, viele Bilder, glaube ich, trotzdem relativ voll sind. Und ich so das Gefühl habe, wenn ich den nochmal gucke, finde ich noch die eine oder andere Sache. Ich musste bei so einem kleinen Kram schmunzeln, wie bei diesen Übergängen, wo man guckt auf einmal irgendwo so ein Raccoon rechts irgendwo vor. Das war halt so diese Wes Anderson, ne? Dieses, ja. Wenn man zurückspule, entdecke ich vielleicht noch so ein paar kleine Gimmicks, irgendwelche Deep Cuts oder weiß ich nicht. Das fand ich halt ganz, ganz süß. Und wie gesagt, ich persönlich fand, dass für mich im Großen und Ganzen die Nummer funktioniert hat mit diesem, wir ziehen ein bisschen über unsere eigene Herkunft her und gleichzeitig erklären wir aber nochmal, wofür wir eigentlich losgezogen sind, was unsere eigene hier Message war. Ich fand, das kam für mich beides unterm Strich sehr, sehr gut durch. Da hat die Waage für mich gut funktioniert. Dafür hat es dann halt für mich hier ein Stück weit nicht so gut funktioniert, als es dann darum ging, dass ob man quasi aus dieser Maskulinität auch rauskommt und lernen kann im Vergleich zu, wie die Frau sich im Zweifel findet und ihren Platz. Das hat jetzt nicht so ganz hingehauen. Der Humor und so weiter, das hat für mich zu großen Teilen eigentlich funktioniert. Mich haben jetzt auch die Sequenzen gar nicht mal so sehr gestört, wo du da so deine Probleme hattest.
Sorry.
Er ist halt extrem over the top. Egal ob reale Welt, egal ob Barbie Land. Er ist durch die Bank ein bisschen der ist krass überzeichnet. Ich hatte aber mich da so ein bisschen drauf eingestellt und unterm Strich war sogar, zumindest was die Story um Barbie betrifft, sogar ein Stück weit mehr Tiefgang, als ich eigentlich sogar erwartet hätte. Und von daher hat er für mich in Summe echt eigentlich ganz, ganz gut funktioniert tatsächlich. Und deswegen würde ich auch 4 von 5 Sternen geben eigentlich, weil ich hatte eine gute Zeit. Ich würde nur sagen, abschließend, er hätte auf jeden Fall, er ging jetzt knapp 102 Stunden und ich bin der Meinung, du hättest den auch, glaube ich, in knapp über 90 fertig erzählt oder fertig erzählen können, wenn man gewollt hätte.
Bestimmt, Alex.
Also du gehst jetzt, glaube ich, ein bisschen strenger ins Gericht, aber das ist auch okay.
Maybe, aber wir können uns ja vielleicht wieder in der Mitte treffen. Für mich fand ich, vielleicht hat man es schon ein bisschen durchgehört, also so Barbie in so eine soziale kritische Komödie zu packen, fand ich seit dem Trailer schon eine gute Idee, weil wie gesagt, anders hätte ich es mir auch nicht groß vorstellen können. Für mich eben zündet der Humor zu weiten Teilen eben nicht. Oder vielleicht gab es auch ein paar Insider-Sachen, die ich dann einfach nicht verstanden habe, so aus dem Barbie-Universum, I don't know. Obwohl sie die meisten ja sonst eigentlich erklärt haben, ne? Also was es für irrsinnige Puppen noch und Charaktere gab. Die Kritik, vor allem der am so geschlechtsdefinierten Ungleichheit und Benachteiligung, die ist wichtig und richtig. Ich fand sie aber zu plakativ vorgetragen. Da habe ich einfach schon Beispiele gesehen, wo das für mich einfach so ein bisschen subversiver passiert ist. Das fand ich da besser. Einige Punkte im Film laufen den eigentlichen Aussagen wiederum der Geschichte auch entgegen. Also da geht es ja nicht nur um das Patriarchat, sondern auch so das Konsumverhalten der heutigen Gesellschaft. Gleichzeitig wird er immer wieder halt hart Chevrolet in die Fresse geschleudert, wenn sie in der realen Welt sind, wo ich da so, okay, es läuft sich wirklich, also untergräbt, also der Film untergräbt damit so ein bisschen seine eigenen ernsten Aussagen teilweise. Und ich muss sagen, das klingt jetzt ein bisschen härter als vielleicht meine Wertung, aber übrig bleibt für mich bei dem Barbie-Film letzten ein buntes Abziehbild von einem Film, der, glaube ich, viel stärker, also in meinen Augen, hätte ausfallen können. Und ich gebe nur 3 von 5 Sternen, Alex. Und dann würden wir uns ja, wenn wir unsere Punkte zusammenlegen,
Yep. Beim Boxoliden 3,5 finden.
Würden wir uns bei 3,5 zusammenfinden, Alex.
Lass mal so sagen, weil du meintest, so schwarz-weiß, um das nochmal aufzugreifen, abschließend vielleicht gerade im Hinblick auf das Einspielergebnis. Offensichtlich ist es in der heutigen Zeit doch wieder nötig oder wie auch immer, so einen Film zu machen in dieser Art und Weise.
Das passt schon. Jetzt weiß ich aber nicht, ob die Filme, ob die Leute alle wegen der Message und der Erzählung ins Kino gegangen sind oder weil sie gesagt haben, Barbie, das ist ein geiler Hype. Das ist einfach on top noch ein geiles Event, was
ist
man
es,
im Kino
ist
halt
es so?
Besuchen
keine
kann.
Ahnung. Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, war Barbie so als Marke noch so relevant, so präsent aktuell?
Naja, wenn du in die sozialen
nicht.
Medien geguckt hast, was da an Trends und Memes rumging, wie die Leute sich verabredet haben, pink ins Kino zu gehen, ich glaube, das war schon ein Teil einfach auch ein Event, was ja okay ist, was ja okay ist. Aber ja, die Filmwertung fällt bei mir halt nicht so massiv hoch aus. Den Trend und sowas kann ich alles nachvollziehen. Wie gesagt, Message ist super wichtig und gut, aber so als Film hat er bei mir jetzt nicht so 100% funktioniert.
I see. Nice, auf jeden Fall. So.
Nice, auf jeden Fall. Das kam schon so rausgedrückt, als würdest du mit einem Auge auf die nächste Rubrik gucken.
Das tue ich. Überlege,
da warst du doch
schnappwesend,
Kollege.
Ich versuche hier an einer Überleitung zu arbeiten, die mir nicht gelingen will. Von daher sage ich einfach mal, erzähl uns doch mal, was von den aktuellen Releases, lieber Ronny. Jetzt haben wir uns ja beide gleichermaßen den Mund fusselig.
Du, ich habe gerade gesagt, viele sind in Pink abgesprochen ins Kino gegangen. Da hättest du doch locker was draus machen können.
Aber nicht mit dem, was hier so dasteht. Also
sollen wir schneiden und dann versuchst du auch schnell was reinzuballern? Nee. Gut, dann machen wir es halt nicht. Dann reden wir jetzt einfach stumpf runter, was ins Kino kommt.
Guter Mann.
Und vielleicht auch kam, denn letzte Woche, ja, wie gesagt, wir waren noch am Zurückkämpfen wie Barbie aus der realen Welt. Und da kam ab 14.09. zum Beispiel Retribution in die Kinos. Ein, ich weiß nicht, der wievielte x-te Actionfilm mit Liam Neeson. Er ist jetzt ich habe den Namen schon vergessen, er ist mal wieder in Berlin, stürzt von irgendwelchen Brücken mit irgendwelchen Fahrzeugen, verliert diesmal, glaube ich, nicht sein Gedächtnis, sondern was anderes. Irgendwann wahrscheinlich auch seine Würde, wenn er so weitermacht. I don't know. Aber,
ey, deine Worte, nicht meine.
Ja, lass es so stehen, kannst du auf die Trailer-Tafel schreiben. Gleichzeitig noch ins Kino kommen, 14.09. A Haunting Venice. Und da ist, glaube ich, der Alex wieder ein bisschen mehr on fire.
Ja, all in, aber nicht im Kino.
Okay, Kenneth Branagh.
Sag Bescheid, wenn es auf Disney Plus verfügbar ist.
Spielt hier wieder den Detektiv, sag ich mal.
Yes, Hercule Poirot.
Genau, dankeschön. Gesundheit übrigens. Und Tina Fey und wer alles mitspielt. Großer Cast, who done it. Go for it.
Wieder ein relativ dicker Cast, ja. Ich bin gespannt, weil es sah tonal deutlich anders aus als die anderen beiden.
War ein bisschen gruseliger, ein bisschen Mystery, ja. Horror, bla sogar. Und noch eine Erwähnung, am 15.09. kam El Conte auf Netflix raus. Da hat man darüber gesprochen.
Yes.
So ein moderner, nicht moderner Vampirfilm irgendwie.
Aus wo kam der her? Spanien?
Chile, Alex.
Chile.
Ja. Sehr, sehr interessant aus. Kriegt, glaube ich, jetzt auch so ein bisschen Medienbuzz, weil er, glaube ich, wirklich mal
ist
was
so,
anderes
ja.
ist, Neues ist. Ich habe ihn auf ein, zwei Seiten, auch bei Rotten Tomatoes habe ich ihn hervorgestellt, so aufpoppen sehen.
Finde ich gut.
Ja, also wir wollen jetzt keinen Hype machen, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber er ist da, abrufbereit. Ab dem 21.09., also jetzt in dieser Woche, Kinotag, The Expendables 4, Alex.
Gibt einen Grund, warum wir den Trailer nicht mitgebracht haben, würde ich sagen.
Oh, okay. Aber hast du einen davon gesehen? Ich glaube, ich habe den ersten damals gesehen.
Ich war für alle drei im Kino.
Oh, crazy. Gut, aber bist schon so, also ist es wie ein Autounfall bei dir, oder?
Nee, ich fand, also ja, es wurde jetzt nicht besser, aber sie hatten halt immer wieder coole Leute nachgezogen und deswegen weiß ich nicht genau, was sie sich bei der 4 gedacht haben. Und wie war das, was hast du gesagt zum Thema Brückenabsturz und Würde? Nächster Film, danke.
Oh, das ist geil. Anime, vielleicht auch noch was dich wieder ins Kino locken könnte oder zumindest ins VOD-Programm?
Ja, das ist, gefühlt hornalt schon, glaube ich, vor allem.
Habe ich gar nicht auf dem Schirm, wann der kam. Ist es wieder
2020 oder so.
Echt so lange sogar
ja,
schon?
Ja, es ist, also korrigiere mich gerne, aber ich glaube, der ist schon was älter. Deswegen, also schön, dass er jetzt mal dann vielleicht noch eine Kinoauswertung erfährt, aber komisches Timing.
Okay, ich dachte, ich habe hier so einen neuesten Schmankerl dabei, ähnlich wie bei den Trailern gleich.
Für
aber,
uns neu, ja.
Ja für
aber
uns, okay.
Halt verdammt lange drauf warten, so.
Alles klar. Was auch noch auf die Netflix-Plattform kommt, am 21.09. Sex Education Staffel 4, auch das mittlerweile eine Serie, wie wir letztens gesagt haben, bei Ragnarok, ne? Also wenn Netflix mehr als zwei Staffeln von der Serie rausbringt, vielleicht müssen wir doch mal irgendwann reingucken. Oder wie weit warst du bei Sex Education?
Gar nicht, von daher,
naja,
ja, aber
vielleicht verpassen wir gerade
ordentlich Futter und soll tatsächlich gut sein, ja.
Oh Mann, FOMO, Alex, FOMO. Gut, 22.09., einen Tag später noch, The Continental, From the World of John Wick, Staffel 1, Amazon Prime.
Mal gucken, ob das Staffel 1 wirklich so bleibt, weil es hieß ja immer Special Event, drei Episoden. Interessant halt für uns die Info, ja, auf Prime kann man den Kram dann bei uns gucken. Gut zu wissen.
Richtig, genau.
War ich ja eine Peacock-Produktion in USA.
Genau, war eine Peacock-Produktion, wussten wir ja nicht wo, ob es vielleicht irgendwie über, weiß nicht, Hulu, Disney, HBO wieder, also dann quasi Sky reinrutscht. Nee, Prime.
Prime.
Prime. So, genau. Nicht so Prime sind die News diese Woche.
Genau. Die sind nämlich nicht vorhanden.
Nicht vorhanden, ne? Hast du jetzt, um es nochmal wirklich alle abzuholen, die jetzt vielleicht unsere Sprungmarken benutzt haben hier von unserer Podcast-Episode. Ja, war irgendwie nichts dabei. Es gab natürlich viel, aber nichts, wo wir jetzt gesagt haben, da können wir uns hier die Hirne drüber zerkauen.
Das ist in der Tat richtig. Aber wir hatten ein Anime mitgebracht. Wir haben nochmal über The Last Samurai gesprochen. Von daher lass uns doch japanisch bleiben, wenn wir jetzt in die Trailer einstarten.
Jetzt hat er aber vom Leder gezogen.
Ah, wieder einen gut gemacht.
Ja, dann Bühne frei für Alex. Also Japan und Kaiju vielleicht Action dabei.
Yeah, buddy. Wir hatten schon einen Teaser für den neuen Godzilla. Minus One heißt die Nummer. Diesmal.
Was heißt denn Godzilla Minus One? King Kong ist nicht eingeladen oder klärst du mich noch auf?
Das musst du, glaube ich, die Japaner fragen. Ich glaube, es spielt darauf an, das Spiel geht um die Nachkriegszeit in Japan. Sie hatten eh nix und dann kommt auch noch Godzilla on top und dann ist es quasi so, du bist im Prinzip schon bei Null angekommen, also quasi beim... Du hast schon nichts mehr und dann kommt auch noch so ein Kaiju und wütet, dann bist du halt irgendwann bei minus eins angekommen. Tatsächlich ist es ja so, wir hatten darüber gesprochen, das muss ich jetzt einmal kurz loswerden, die letzten Hollywood-Kaiju-Filme sind bei mir, also bei dir, ja nicht so wirklich gut weggekommen, um nicht zu sagen, es war halt nix. So gefühlt nach Kong und Godzilla 1.
Ja, nicht alle. Wir hatten ja festgehalten, sie wurden einfach nur schlechter.
Ja.
Und gleichzeitig, muss man auch nochmal erwähnen, war das Einspielergebnis immer besser.
Das ist halt ja die Krux. Gleichzeitig ist aber ja vor einigen Jahren auch der Shin Godzilla erschienen von einem relativ bekannten Regisseur in den USA, der auch die Neon Genesis Evangelion Sachen gemacht hat.
Das war diese Anime-Reihe, oder? Auf Netflix war das das?
Nee.
Das war
Shin Godzilla ist eine japanische Realverfilmung. Und der ist abgefahren. Da sind Sequenzen dabei, das ist schon... Und das war handwerklich gar nicht mal so schlecht. Also Japan, Tokio ist ja relativ groß, ne? Und es gibt da so eine Szene, wo du siehst, wie er in so einer totalen einmal komplett Tokio platt macht. Also Großraum Tokio, ne? So diese 20 Millionen Leute Tokio. Und das ist schon crazy stuff, was da audiovisuell passiert. Und wie gesagt, das ist handwerklich großenteil sehr solide gemacht. Das ist ja ein japanischer Film, hat seine Längen, aber der ist richtig gut. Und hier muss ich sagen, für den Trailer für Godzilla Minus One, hat mich auch gebockt. Ich fand das Setting, wie gesagt, sehr interessant. Es spielt halt im Japan der Nachkriegszeit, also nicht keine aktuellen Waffen, keine, weiß ich nicht, Atombomben, große, weiß ich nicht, Hubschrauber und Düsenjäger, die kämpfen können, sondern limitierte Möglichkeiten so, ne, nach dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Gleichzeitig waren da aber so ein paar handwerkliche Szenen dabei. Also da fliegt, glaube ich, so ein Kriegsschiff in so einen Hafen, wo er das reinschmeißt, wo ich dachte, das hatte so harte Pacific Rim Vibes für mich ein bisschen. Also, fühlte ich mich richtig gut abgeholt und nochmal, das ist eine rein japanische Produktion und ich fand, dafür sah das handwerklich richtig, richtig gut aus.
Ja, fand ich auch, würde ich mitgehen. Dafür, dass ich kein Godzilla-Mega-Fan bin.
Also für eine, wenn Deutschland das machen würde, hätte ich meine Schwierigkeiten, aber das sah schon relativ dick aus.
Deutschland ist jetzt aber auch ein harter Vergleich, ja.
Ja, auch, also sah nach dickem Budget aus, sah handwerklich richtig gut gemacht aus. Und jetzt noch in so ein Schmankerl, kommt in Japan am 3. November ins Kino.
Mhm.
Und das ist genau 69 Jahre. Nachdem der erste Godzilla-Film in Japan im Kino gestartet ist. Mit anderen Worten, der lief nämlich am 3. November 1954 an.
Wahnsinn.
Das ist schon crazy, oder?
1954. Das nennt man doch mal quasi Vergangenheitsbewältigung.
Ja,
was sie 69
Jahre später.
Haben.
Nice.
Genau, und jetzt auch noch weiter fortführen. Weil jetzt, sie knüpfen ja wieder da an. Also Godzilla.
Ja, in dieser Zeit, ne?
Genau,
ja,
der in dieser Zeit zum ersten Mal quasi sein Unwesen treibt. Sein Unwesen auch, der jetzt nicht die Menschheit rettet vor irgendwelchen anderen
Viechern.
In dem
Fall ist er der Böse, ne?
Genau,
deswegen
sondern
bin ich auch gespannt, wie die Nummer ausgeht.
Der Bad Boy. So, und es hört nicht auf mit Godzilla, Alex.
Lass mich nur abschließen einmal. Es gibt für Godzilla Minus One keinen deutschen Kinostarttermin. Im November in Japan, ab 1. Dezember in den USA auch Kino-Release, aber in Deutschland, ich habe nichts gefunden für Deutschland.
Ja,
das dann wird, glaube ich, eine 24-Nummer.
Oder Prime-Hintertür.
Oder Prime-Hintertür, genau. So, wir hatten jetzt so ein bisschen abgelästert.
Jetzt aber, hört sich auf mit Godzilla.
Genau, jetzt kannst du nochmal. Wir hatten abgelästert über so dieses Godzilla Hollywood Cinematic Universe. Ne?
Mhm.
Und wir wussten, es gibt eine Serie, wir wussten Apple TV, also Apple produziert die.
Ich hatte es nicht mehr auf dem Schirm, Alex.
Ich wusste auch, die heißt Monarch. Was ich interessant fand, dass die so ein bisschen Spagat machen zwischen bei Kong hatten wir ja gesehen, das ist so... zur Vietnamzeit spielt, so dieses wir finden das erste Mal so Kaiju-Aktivität und die Neuzeit, die wir ausgiebig betrachtet bekommen haben schon in den letzten Filmen, Und den Spagat machen sie ganz interessant und sie nehmen als Hauptdarsteller, und das finde ich witzig, in der Vergangenheit Wyatt Russell und in der Hierzeit gleiche Figur, porträtiert von seinem Papa, Kurt Russell.
Hm.
Also die Russell Family.
Oh je.
Und am 17. November startet dieses Ding als Serie und ich fand, das sah richtig dolle gut aus. Ich meine, Production Value ist bei Apple TV Plus Serien immer kein Problem.
Es sah halt groß aus, es sah tatsächlich kein Action aus.
Und das ist der springende Punkt, warum ich fand, das sah richtig gut aus. Es sah nicht aus wie Kong vs. Godzilla oder Godzilla 2. Es sah wieder aus wie dieses reduziertere von Godzilla 1.
Ja.
Dieses selektiv, dunkel, düster, nicht so poppy Science-Fiction, sondern wieder so ein bisschen grounded. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das wieder ein bisschen mehr meine Baustelle ist und bockt mich tatsächlich richtig.
Naja, das war ja auch einer meiner größten Kritikpunkte, dass es halt so abgefahren bunt wurde mit Inner Earth und Schubidu und
Mackese
und dann Zilla und das alles kam.
Axt-Action.
Ja, genau. Ja, ja, bin gespannt. Also 17. November wäre wieder Zeit für ein Probeabo bei dir, Alex, oder?
Und dann werfe ich tatsächlich Geld ein, glaube ich, für die Nummer. Wofür ich auch Geld einwerfen würde, ist die nächste Nummer, weil da warte ich, da lecke ich mir die Finger schon seit einer ganzen Weile.
Mhm.
Wir haben den ersten Trailer für The Fall of the House of Usher. Eine moderne Edgar Allan Poe-Interpretation vom Horrorkönig.
Horrorkönig, okay.
Mike Flanagan. Er bockt mich mega. Und jetzt haben wir den ersten Trailer. Leider geht das ein bisschen unter. Social Media ist komplett Totenstille, weil durch die Streiks entsprechend auch keine kreativen Werbung machen für ihren Content.
Ja.
Was mir ein bisschen das Herz bricht leider, weil ich befürchte, dass das Ding dann quasi mega flöten geht. Riesencast, wie wir es von Mike Flanagan gewohnt sind, ne? Hat irgendwie Kind und Kegel wieder eingeladen, die ganze Familie am Ende.
Klar.
Also Carla Gugino als großer Bösewicht hier, Rahul Kohli, Lovett, Katie Siegel, seine Frau von Mike Flanagan wieder am Start. Mark Hamill diesmal, das war mit großer Ansage, Lovett. Ansonsten ganz viele bekannte Gesichter, wenn du die Serien gewohnt bist von Flanagan, weil das sind immer wieder wiederkehrende Gesichter. Diesmal hast du sogar nicht nur Leute von Midnight Mass und seinem Hill House, sondern auch von Midnight Club in der Zwischenzeit.
Oh je.
Und ich fand den Trailer ja super abgefahren.
Ich wusste nicht, um was es geht. Und wir
Wir
waren so ein bisschen verwirrt und dachten auch, da ist so ein bisschen unterschwellige Komik manchmal in einigen Szenen drin. Und konnten es deshalb gar nicht so richtig einsortieren. Es ist blanker Horror.
Ich weiß, wir haben Zeitprobleme, aber lass mich dir kurz eine Anekdote erzählen, um das einzuordnen.
Mhm.
Weil die Kurzgeschichte The Fall of the House Usher von Edgar Allan Poe, ich habe mir als Teen, ich war so wahrscheinlich 13 oder 14, so eine Kurzgeschichtensammlung gekauft.
Von Poe.
Von Poe. Und habe die abends vorm Schlafengehen immer eine Kurzgeschichte gelesen.
Nice.
Und bis heute schallt die Pointe vom Haus Usher nach. Ich hatte Gänsehaut, als ich da in meinem Bett saß und diese Story gelesen habe, weil das Ende super, super, super unangenehm ist.
Mhm.
Super spooky. Und das hatte ich danach, glaube ich, so in der Form nie nochmal, und deswegen steht die Originalgeschichte ein bisschen auf dem Podest, die ist aber vom Scope ganz, 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 ganz klein. Wenig Leute. Und hier ist das ja eine Riesenfamilie. Also die ziehen das ja größer auf, machen da eine richtige Serie draus. Und deswegen bin ich ein bisschen gespannt, wohin, also in welche Richtung sie das bringen. Aber vielleicht hilft es, wenn der eine oder andere mal guckt. Fall of the House Usher, könnt ihr euch vorher durchlesen, sind nur ein paar Seiten. Fand ich super geil.
Ist doch aber auch eine Mische, oder? Man sieht ja den Raben und Nevermore, nimmermehr. Ist ja auch irgendwie mit rein verwurstet, oder? Ist schon,
das wird ja sicherlich eine etwas freiere Interpretation diesem ganzen Edgar Allan Poe-Universum letzten Endes.
Ja.
Wenn du die Story kennst, hast du so ein paar Anleihen, glaube ich, erkennen können, wo sie es als roter Faden hintragen wollen.
Mhm.
Ich bin aber gespannt. Aber es war audiovisuell, fand ich, wieder sehr, sehr sexy. Finde ich Mike Flanagans Handschrift erkannt. Nicht nur, weil die Gesichter wieder die gleichen sind.
Ja.
Ja, für mich kann er gerade aktuell nichts falsch machen und ich fühlte mich mega abgeholt und es bockt mich unfassbar und ich bin so froh, dass am 12. Oktober, weil es auf Netflix ist, alle Episoden gleich am Start sind.
Also genau, 12. Oktober Netflix, ewig langer Cast, wird hier nicht nochmal vorgelesen.
Nein.
Neueste Mike Flanagan-Produktion. Und damit würde ich eigentlich schon abschließen, Alex, bevor wir uns hier verlieren.
Alles
vielleicht
gut.
Bringen wir es ja, oder ganz sicherlich wirst du es irgendwann mal mitbringen als erstes.
In der Tat.
Ähnlich wie bei Midnight Mass. Und wir kommen zu einem Film, da war ich auch kurz überfordert. Und zwar Saltburn, der neue Film von Emerald Fennell. Und die hat uns als letztes Promising Young Woman mitgebracht. Und der war bei Alex in den Top 10.
Der war nicht nur in Top 10, der war auf Platz 1 und das war nicht mal
Platz 1.
Es war nicht mal knapp das Jahr.
Der war sogar abgeschlagen, ne? Also
der war
nicht abgeschlagen, sondern
großartig den Film
mit Abstand.
Immer
Hier, neuester Film mit Rosamund Pike, Perry Keegan zum Beispiel, Jacob Elordi, Carey Mulligan. Die habe ich jetzt im Trailer leider weniger gesehen.
Nicht gesehen, aber ist wieder dabei, ja.
Habe ich nur, meine letzte Info war, dass es auch auf Prime Video landet.
Yes, yes, dieses Jahr irgendwann.
Dieses Jahr irgendwann. Mhm. Ich fand es sehr interessant, was ich da gesehen habe, weil ich dachte, so vom Setting ist, also erinnert es mich so ein bisschen an Call Me By Your Name. Und Style und Vibes war aber 100% Euphoria. Also es war so ein wilder Mix aus so, ha, das könnte richtig interessant werden.
Also ich hab's konnte es noch nicht so ganz einordnen. Für mich hat es so ein bisschen, erinnerst du dich an Cruel Intentions, Eiskalte Engel?
Ja, das ist schon lange her, aber ja.
Ja, aber das transportiert in 2023 würde vermutlich so aussehen.
Ja, mit dem Euphoria-Einschlag, ja, das kann genau schon gut sein.
Ansonsten fand ich, hat mir der Trailer aber noch nicht so richtig viel gesagt. Das war für mich zum Großteil, war das halt, das klingt jetzt ganz gemein, ne? Ich habe ja erklärt, dass ich den letzten Film großartig fand. Der Trailer war für mich eher Style over Substance.
Maybe, ja. Euphoria
auch. Viele Einstellungen waren so, ist das jetzt eine Klamotten-Commercial oder sowas, was ich hier gerade sehe, oder ist da tatsächlich ein Film dahinter? Und das ist halt wirklich die Message, außer dass ich quasi unschuldiger Junge verführen lässt von, weiß ich nicht, allem am Ende. Also da ist mir noch nicht so ganz klar, wo die Reise hingehen soll. Audiovisuell mit diesen, was sind das, 4:3 quadratischen.
War es nicht sogar eine Mische? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Ich wusste mal den Trailer anschauen.
Wie gesagt, deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, wie viel Style muss jetzt wirklich sein und was ist denn halt jetzt eigentlich wirklich der Punkt. Mhm. Aber wie gesagt, Promising Young Woman hat Spuren hinterlassen, dass ich ihn auf jeden Fall gucken muss, einfach um zu wissen, was hier Phase ist und ob sie das wiederholt kriegt.
Ja, ich fand den Trailer cool und würde ihn mir so oder so geben.
Yes. Ja, zum Thema cool und geht vielleicht immer, muss ich gestehen.
Okay.
One Life,
ja.
Der neue Anthony Hopkins Film.
Ja.
Der ist so ein bisschen Schema F, so ein bisschen, oder worum geht's denn? Es geht um die Geschichte, die wahre Geschichte eines Mannes, der im Zweiten Weltkrieg versucht hat, Kinder zu retten am Ende.
Nicht nur versucht hat, sondern er erfolgreich auch
erfolgreich war.
Umgesetzt, also geschafft hat.
Und es hatte so ein bisschen Schindlers Liste-Vibes natürlich.
Wurde er auch ein bisschen so genannt, ne? Irgendwie der britische Schindler oder wie haben sie ihn genannt? Nee, ich weiß nicht mehr ganz. Ja,
ja, aber genau. Und was sie hier machen ist, Anthony Hopkins ist quasi die Jetzt-Interpretation und es gibt aber etliche Rückblenden, wo sie ein bisschen so erzählen, wie genau das abgelaufen ist damals.
Genau, also es geht um das Leben, um es zu vervollständigen, von Sir Nicholas George Winton, der 2015 letztlich verstorben ist. Ja.
Rollt von der Zunge. Und ich meine, ich fand der Trailer, gerade die letzte Szene, nimmt glaube ich schon ein bisschen die Pointe vorweg, was ein bisschen ärgerlich ist, muss ich gestehen.
Ja, ja.
Weil nichtsdestotrotz, der Film ist sehr klassisch, glaube ich, erzählt. Aber schon allein der Trailer ist, meine Güte, also wenn da das Auge trocken bleibt, keine Ahnung, vielleicht liegt das auch daran, dass ich jetzt selber Nachwuchs habe, aber
das Ding God ist, damn it. Das Ding ist, also er wird ja verkörpert in jungen Jahren von Johnny Flynn, den man jetzt auch mittlerweile immer mehr sieht.
Ja.
Und genau, Anthony Hopkins spielt den zuletzt noch lebenden Sir Nicholas Winton. Und es gibt ja, der Trailer beginnt mit einer Szene, die daran anknüpft, an eine BBC-Fernsehausstrahlung, wo sie ihn quasi überrascht haben mit was ganz Speziellem. So.
Yes.
So, und das wird ja wahrscheinlich, da wird der Film auch ein Stück weit drauf hinarbeiten.
Ich glaube, das wird das Finale sein, ne?
Maybe. Und wenn du das kennst, und du kennst es ja sicherlich auch, und der Trailer beginnt und die ersten Frames laufen, dachte ich so, jetzt verstehe ich, wer das sein soll in dem Film, in dem Trailer. Ja. Und dann hatte der restliche Trailer, eine komplett andere Basis bei mir. Weil wie du gesagt hast, wo ich dann wusste, um was es geht und wie der Trailer gebaut ist und auf diese Szene nochmal so ein bisschen hinarbeite, dachte ich so, direkt ein bisschen feuchte Augen gekriegt. Weil das ist ja schon was, wo man sagen kann,
it just works.
Ja, it just works. Also Hut ab von der Mechanik, wie es funktioniert. Aber auch, wie man die Lebensgeschichte quasi jetzt nochmal quasi szenisch nochmal neu aufarbeitet.
Und du kannst halt sagen, was du willst, ne? Anthony Hopkins, selbst in den kurzen Szenen, die du im Trailer gesehen hast, in dem Alter noch, Hut ab, ne? Performance-mäßig, wie bei The Father.
Crazy. Crazy.
Guter Stuff, glaube ich. Bleibt bestimmt kein Auge trocken. Und ist vielleicht auch mal wieder nötig und geht auch vielleicht jetzt einfach mal wieder, so ein Film. Gibt aber auch hier, ich habe es versucht rauszubekommen, keinen deutschen Starttermin. 5. Januar im Kino in the UK. Ich glaube, in USA ab 1. Januar. Für Deutschland konnte ich nichts herausfinden.
Let me google that for you. Vielleicht gibt's da noch gerne irgendwas.
Vielleicht findest du was.
Da muss es doch was geben. Bist du dir ganz sicher?
So halb.
Ich muss auch nochmal gucken. Du hast recht, ein unbekannter Starttermin. Also es gibt kein offizielles Release für Deutschland, was ich ja skandalös finde für Anthony Hopkins. Da muss ich auch gerade nochmal gucken. Mit seinen mittlerweile 85 Jahren. Holy fuck. Ja, ich hab's gesagt. Ich hab Hopkins gesagt. Aber nichtsdestotrotz, steht auf jeden Fall auf meiner Liste.
Ein bocksolides Ding, der kann, dieser Film kann nicht schlecht sein.
Ja, gut, das würde ich mal vorsichtig unterschreiben. Ja. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Und damit ist jetzt auch der letzte Trailer von unserer Liste, Alex. One Life, Anthony Hopkins, unbekannter Starttermin für Deutschland.
Schauen. Ja, haben wir eine ganze Menge untergebracht heute trotzdem. Wenn schon keine News waren, hatten wir eine ganze Ecke an Trailern, über die wir dann mal sprechen konnten heute.
Das können wir auf jeden Fall behaupten, ja.
Nice.
Wie gesagt, ich habe es mir heute schon reingeschoben. Hüpft gerne zurück jetzt. Es gibt Lesemarken nach wie vor in allen unseren Folgen. Ihr könnt aber auch direkt mit uns in Kontakt treten, wenn euch das nicht reicht, wenn ihr uns nicht nochmal hören wollt, sondern selbst mit uns interagieren wollt.
Was?
Ja, auf den sozialen Medien, zum Beispiel Facebook oder Instagram und vielleicht noch ein bisschen Twitter-X. Und ihr findet uns unter unserem Namen.
NSRT Podcast.
Und benutzt bitte auch den gleichnamigen Hashtag.
NSRT Podcast.
Das war schon wie so ein Cheerleader. Not bad, not bad. Ich würde sagen, das ist einfach, das kann sich jeder merken. Yes, schreibt uns gerne auch noch eine 5-Sterne-iTunes-Bewertung und gebt uns alle Punkte, alle Däumchen nach oben in eurer Spotify-App. Das kann man nämlich auch machen.
Und gute Kommentare oder Bewertung, wie auch immer.
Genau, kann
und
man jetzt bei Spotify auch machen. Ja, könnt schreiben, dass ihr das alles ganz toll findet. Wir freuen uns über jedes Feedback. Und dann würde ich sagen,
ich fand es heute auch ganz toll. Vielen Dank, Ronny. Und vielen Dank fürs Zuhören.
Wie immer.
Und ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal. Wir müssen immer schön vage bleiben, das macht interessant.
Ich weiß nicht, ob wir das Ewigkeiten so ausführen können, aber ja, Alex, lass es versuchen. Bis zum nächsten
Mach's
Mal.
Gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore. Bye.